Selbstwert ist mehr als nur eine Coaching-Methode. Hier geht es ums Überleben. Und da nennen uns Frauke wunderbare Beispiele von Nomaden bis hin zu Soldaten und vor allem auch die Anwendung, wie wir es hinterher im Coaching nutzen können, wenn jemand am Selbstwert und einer der fünf dazugehörigen Ebenen arbeiten möchte.
Aktiv zugehört. Insights aus Coaching und Therapie. Der Podcast mit Frauke Niehus und Timo Schlage.
Heute steigern wir quasi in der Fortsetzung der Selbstwertfolge nochmal das Thema Selbstwert als Potenzialentfaltung und lebensnotwendiges Element für uns als Person, Gesellschaft und im Coaching. Die Expertin Frauke Niehus, ich bin gespannt, warum Selbstwert so überlebensnotwendig ist.
Also Selbstwert ist ja ein Gefühl, also wenn wir jetzt in die Emotionssprache, in die Fachsprache reingehen würden, dann würde man sagen Minderwertigkeitsgefühle zum Beispiel, ne? Und die Frage ist, wann entsteht ein Minderwertigkeitsgefühl? Ein Minderwertigkeitsgefühl entsteht, wenn ich Angst habe, für mein Gegenüber zu wenig Wert zu haben. Und ich bin ja ein großer Verfechter der Evolutionspsychologie auch, ne? Oder sehe Emotionen auch evolutionspsychologisch ganz häufig in Coaching und Therapie, finde das sehr hilfreich. Und da ist die Idee, dass sich eine Emotion durchgesetzt hat, weil sie einen Überlebenswert hat. Und die Frage ist, welchen Überlebenswert hat denn eben das Selbstwertgefühl oder warum haben wir ein Minderwertigkeitsgefühl? Wenn wir für unseren Gegenüber oder für unser Gegenüber zu wenig Wert haben, was passiert? Also wenn wir mal so zurücküberlegen, wenn wir alle noch wie die Nomaden durch die Welt ziehen oder als wir noch wie die Nomaden durch die Welt gezogen sind.
Kurz Zwischenfrage, sorry für unterbrechen. Mhm. Aber dieser Wert, ist das den ich mir denke und vorstelle, was man gegenüber sich wünscht oder das, was real das Gegenüber sich wirklich wünscht? Denn das ist ja oft in Beziehungen das Ding, wo er denkt, also wenn ich ihr jeden Abend Blumen mitbringe, dann liebt sie mich bis zum Tode und denkt, boah, ich habe eine Allergie, Heuschnupfen und die, ne? Also ist es, was von beiden ist es? Das Gewünschte oder das Gemeinte oder das Ehrliche?
Was ich glaube, also gehen wir mal auf Selbstwert erleben, was ich glaube, welchen Wert ich für den anderen habe. Aber tatsächlich, auch wenn er falsch ist, tatsächlich ist es aber so, wir haben ja jetzt auch immer die Tendenz zu sagen, oder viele Klienten kommen und sagen, ich will total unabhängig davon werden, was die anderen von mir denken. Da kommen wir gleich zu, warum das gefährlich ist. Natürlich ist es auch so, dass ich für manche Menschen mehr Wert habe als für jemanden anderen. Ne? Kennen wir alle. Also es gibt Menschen, klar, die haben für dich einen hohen Wert und für mich vielleicht niedriger. Das heißt, das ist schon auch rückgekoppelt an Feedbacks, die wir häufig bekommen haben. Diese Feedbacks sind natürlich nur gültig für bestimmte Menschen und für bestimmte Kontexte und werden dann häufig generalisiert. Das ist häufig das Problem. Aber es stehen ja schon auch reale Erfahrungen häufig dahinter und Feedbackschleifen. Ne? Also deswegen haben wir so eine Interdependenz auch. Genau.
Spannend. Ja, das ist eben wichtig, denn wenn ich die ganze Zeit immer nur denke, gut gemeint, ist nicht gut gemacht, dass man eben auch diesen Realitätscheck, aber du hast es ja eben als Feedback beschrieben, insofern super wichtig.
Ist schon ein, also vielleicht können wir dann nachher nochmal drauf kommen, ne? Wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, ich glaube, die anderen halten mich für wenig wertvoll, der erste Check, den man macht, stimmt das? Kriegen sie tatsächlich die Signale oder ist das was Übertragenes? Ne? Das ist immer auch die allererste Frage dann für die weitere Arbeit, ne? Dass wir wirklich den Realitätsgehalt prüfen, ne? Genau, aber zum Beispiel Mobbingopfer kriegt solche Signale. Ne? Du hast für uns keinen Wert, wir hätten nicht am liebsten raus. So. Kommen wir nochmal zu unserem Beispiel mit den Nomaden. Also wir ziehen noch durch die Welt und sind noch nicht sesshaft geworden und jetzt merken wir, puh, der Weg bis zum nächsten sicheren Ort ist noch sehr, sehr weit und unsere Ressourcen werden nicht reichen für die ganze Gruppe. Was passiert? Wer wird zurückgelassen? Die Alten und Schwachen werden zurückgelassen. Ne? Also die sozusagen nichts einbringen, sondern Ressourcen kosten, von denen verabschiedet man sich als erstes, damit möglichst viele aus der Gruppe überleben. Oder ein anderes Beispiel, ich mache manchmal so Argumentationstrainings in Unternehmen und dann gibt es eine Übung, wir sind alle auf dem Schiff, das Schiff geht unter, wir müssen jetzt auf das Rettungsboot und wir haben zwei Plätze zu wenig. Wir werden Rollen verteilt. Und dann gibt es den Arzt, es gibt den Kapitän, der sich mit mehr auskennt und das alles Mögliche und es gibt den Popstar und den Multimillionär. Und jetzt diskutieren wir, wer kommt mit, wer stirbt. Und der Multimillionär und der Popstar sterben immer. Immer. Ja? Weil niemand würde in dieser Situation den Arzt umbringen. Ne? Der hat einen besonderen Wert in dieser Situation. Mhm. An Land würde niemand Taylor Swift umbringen, vermute ich. Oder fast niemand. Aber da wäre sie hochgradig gefährdet. Ja?
Ich habe überlegt, ob es jetzt passt. Und bitte ein ehrliches Feedback. Die Hörer können wir jetzt im Nachhinein fragen, ob es passt. Ja. Aber deswegen frage ich dich jetzt mal. Nebenbei kam gerade eine Anekdote von einem meiner allerersten Aufträge, als ich mich selbstständig gemacht habe.
Mhm.
Das war ein Assessment Center Training für ausscheidende Soldaten. Also die dann nach ihren 8 oder 12 Jahren dann eben nicht in die Verbeamtung gehen und eben dann Militär verlassen und eben dann ins Zivile gehen und dann ein paar Trainings bekommen, um halt dann da entsprechend einen Job zu bekommen. Und wir haben sie eben auf Assessment Center vorbereitet. Und da gab es eben eine Übung, da muss ich dann denken mit den Nomaden, Flugzeug oder Hubschrauber stürzt ab und es überleben alle und die sind irgendwo auch in der Wüste und wissen irgendwo, 30 Kilometer ist eine Station, wo sie eben dann Funk und Essen und alles Mögliche haben. Und wissen auch, in welcher Himmelsrichtung es ist, haben aber keinen Kompass. Und dann soll halt die Gruppe diskutieren, ob sie halt losgehen, auf die Gefahr hin, das Ding nicht zu finden und dann eben irgendwo in der Sonne, in der Wüste dann wirklich verdursten. Oder ob sie eben bleiben und um Hilfe, auf Hilfe warten. Und die ganzen Psychologinnen und Diagnostikerinnen um mich rum, wir waren dann total gespannt, um diese Dynamik mit für und wieder und wer argumentiert und wer fragt, wer lässt ausreden, was man alles so beobachten kann, hatten aber nicht die militärische Erfahrung. Und da ist es nämlich so, ähnlich wie in deinem Beispiel, ist es im Militär so, dass der Dienstrang dann keine Bedeutung mehr hat in speziellen Ausnahmesituationen. Da gibt es also spezielle Ausbildungen, EK1 und EK2, also nicht wie im Weltkrieg noch Eisernes Kreuz, sondern Einzelkämpfer. Und wenn halt eine versprengte Gruppe ist, beispielsweise Hubschrauberabsturz, dann geht es nicht darum, wer ist Offizier und wer ist einfache Mannschaft, sondern wer hat diese Überlebensausbildung.
Ja.
So, das wussten halt die Damen nicht. Und als diese Aufgabe formuliert war und wir hatten eine Stunde eingeplant, hat einer, so, sonst noch jemand mit EK1? Dann meldete sich, gut, also auf mein Kommando, wir machen das, so und so, zack, fertig. Kurze Ansage, 30 Sekunden, Thema erledigt. Und ich habe mich innerlich kaputt gelacht, aber so ist es militärisch, weil der in dem Fall das meiste Wissen hat, genau dann die Ansage hat. Aber das eben im Zivilen zu erleben, brauchst du eben einen längeren Prozess. Das
absolut.
Kam mir gerade.
Prinzip heißt meritokratisch, ne? Wenn es nach Kompetenz geordnet wird sozusagen und ist eigentlich ein sehr sinnvolles Prinzip. Ich vermute, mir ist das immer aufgefallen, dass in Gefahrensituationen wir umso hierarchischer werden. Also alles, wo es um Gefahr geht, wie zum Beispiel Militär, haben wir eine hierarchische Organisation, weil es wichtiger zu sein scheint, dass kein Chaos ausbricht, als dass eine Fehlentscheidung getroffen wird. Genau.
Das Schlimmste passieren kann, wenn du irgendwie was ganz, ganz Schlimmes hast, wenn dann 5 Chefärzte vor dir diskutieren und keiner möchte sein Gesicht gegenüber den jungen Assistenzärzten verlieren, wer entscheidet, was gerade zu tun ist. Aber dafür hast du auch im Krankenhaus diese ganz klare Hierarchie. Genau.
Richtig. Genau. Ne? So, jetzt sind wir ein bisschen abgekommen. Was war jetzt dein Link zum Thema Selbstwert?
Ich habe nur die Geschichte erzählt, dass du das Nomadenbeispiel genannt hattest, dass die Alten und Schwachen als erstes zurückgelassen werden.
Ah, okay. Ja, okay. Spannende Geschichte. Jetzt finde ich den Anknüpfung. Ich mache einfach so mit dem Modell weiter.
Perfekt.
Okay. Genau, also das heißt, wenn wir für unser Gegenüber zu wenig Wert haben, dann besteht die Gefahr, dass er, wenn es gut läuft, verliert er das Interesse an uns. Wenn es schlecht läuft und wir sogar Sachen kosten, dann ist sogar die Gefahr, dass wir beseitigt werden. Ne? Es ist ganz wichtig, also zum Beispiel, auch wenn wir jetzt so Kriegsdynamiken haben oder sowas, ne, kann man ganz klar beobachten, dem Gegner wird immer der Wert abgesprochen. Wenn ich in Konfliktmanagements oder Mobbing-Situationen gerufen werde, ich höre immer ganz genau hin, welcher Wert wird dem Mobbing-Opfer noch zugesprochen. Weil wenn dem Mobbing-Opfer kein Wert mehr zugesprochen wird, dann wird es gefährlich. Dann sind Tür und Tor geöffnet. Ne? Dann haben wir in uns drin, ne, dass man dann denkt, ja, wenn der Mensch keinen Wert mehr hat, dann ist ganz, ganz viel erlaubt. Und da müssen wir auch in unserer Geschichte nicht weit gucken. Ne? Das haben wir ganz klar. Die Juden wurden als minderwertig erklärt und wir wissen alle, was dann passiert ist. Also ne, das vielleicht auch als so ein kleiner Tipp, wenn man in solchen Prozessen unterwegs ist, das ist ein ganz, ganz wichtiger Hinweisreiz, wo man Alarmglocken scharf stellen sollte. Genau. Das heißt, es ist für uns total wichtig, mitzukriegen, welchen Wert ich für mein Gegenüber habe und dass ich für ihn einen habe. Und der Verhaltensimpuls beim Minderwertigkeitsgefühl ist, meinen Wert für mein Gegenüber zu erhöhen. Und das kann ich ja auf ganz viele Sachen und Arten und Weisen machen. Also wenn ich jetzt in einem Team bin, ich kann meine fachliche Kompetenz erhöhen und dann da weiterhelfen und da ganz wertvoll werden. Ich kann immer einen Kuchen mitbringen, ich kann besonders lustig sein, ne? So Geschichten. Ich kann auch zum Beispiel, das ist mir mal in so Rapper-Videos aufgefallen, ne? Da habe ich gedacht, Mensch, also ne, dicke Autos, Goldzähne, Dollarzeichen, goldene Dollarzeichen umgehangen. Da habe ich mich immer gefragt, wieso machen die das? Oder Menschen, die wenig Geld haben, wieso kaufen die sich Markenklamotten? Und auch das ist, glaube ich, darüber zu erklären, weil das signalisiert, ich habe einen Wert. Und das ist ein Schutzmechanismus auch. Ne? Also Status hat ganz viel mit Wert in unserer Gesellschaft zu tun. Und ich behänge mich damit, um meinem Gegenüber zu zeigen und zu signalisieren, ich habe einen Wert. Und das ist ein Schutzmechanismus auch.
Entweder den Wert zu zeigen oder auch eine Zugehörigkeit.
Auch.
Also das, ich komme ja ganz ursprünglich aus der Touristik. Und das finde ich auch mal spannend, das, also wie du jetzt von den Rappern gesprochen hast, mit warum USA gelebt. Ich kenne also genau die Jungs mit diesen dicken Goldketten. Aber auch das hast du ja manchmal, wenn du in einem teuren Hotel oder Kreuzfahrtschiff unterwegs bist, dass du halt die Leute haben, die dich da quasi zu Hause fühlen, weil sie es immer machen. Und dann die anderen, die sich lange gespart haben, um einmal auf, keine Ahnung, MS Europa 2 zu fahren. Und dann zu sagen, und jetzt höre ich mal, war ich dann mit den Geschäftsführern so und so da und da am Tisch, um eben mal dazuzugehören. Also das kann ja auch eine Motivation sein, Zugehörigkeit.
Absolut.
Ich habe eine Frage an dich. Du hast eben gesagt, wenn jetzt ein Mobbing-Opfer in einer Gruppe versucht, seinen Wert zu steigern, hast du mehrere Beispiele genannt. Das eine war durch Fachlichkeit, also wieder zu deinem Beispiel zurückzukommen. Also wenn dann das Mobbing-Opfer rausstellt, ich bin der Arzt und wenn ihr mich weiter mobbt, dann helfe ich euch nicht in der Ausnahmesituation. Dann steigt sein Wert natürlich, ist immer vollkommen klar. Aber das andere Beispiel, das du gebracht hast, war, ich bringe einen Kuchen mit. Und ist das dann nicht dieses, also natürlich nett, ich esse gerne Kuchen, aber ist das nicht so ein bisschen die Verstärkung der Rolle, so ich arbeite zu, wie so Affen, die den Graurücken dann irgendwie in den Rücken kauen oder das Fell, die Läuse da irgendwie rausmachen? Also dass ich meine tiefere Rolle akzeptiere, um dann mir Akzeptanz einzukaufen, indem ich dann Geschenke mache.
Wäre jetzt kein Tipp, den ich als Therapeut oder Coach rausgeben würde, sondern da versuchen wir natürlich, den Selbstwert zu erhöhen oder halt das passende Umfeld zu suchen, da kommen wir vielleicht gleich noch zu, sondern das sind Sachen, die man machen kann oder die viele Leute dann halt eben machen, ne? Zum Beispiel durch Geschenke oder so den Wert erhöhen. Wäre jetzt für uns...
Also, dann war es also nicht ein Tipp von dir,
nein,
sondern es war ein Beispiel aus der Therapie, dass Leute es machen, aber es wenig sinnvoll ist.
Genau, aus dem Leben, ne? Dass es ganz viele Möglichkeiten
gibt,
meinen Wert
haben.
Zu erhöhen. Es gibt ja auch andere Dinge, durch die ich für Menschen einen Wert habe. Ich kann auch einen Wert haben, weil ich zum Beispiel ein Gegenüber habe, das von seiner Persönlichkeitsstruktur her so ist, dass es sich wertvoll fühlt oder wenn es anderen hilft. Also ich kann mich wertvoll machen, indem ich mich zum Opfer mache, weil das auf eine Persönlichkeitsstruktur passt und der andere das dann als wertvoll für sich erlebt. Also so weit geht das, ne? Also, oder ich will nur sagen, es ist extrem breit gestreut. Was hat für mein Gegenüber einen Wert? Das muss nicht nur die klassische Leistung sein.
Ja.
Ja? Okay. Und das heißt, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass der Selbstwert ist adaptiv und er hilft uns auch. Ne? Also, dass wir sozusagen, ich werde ja in ein Umfeld reingeboren und vielleicht passe ich da nicht rein. Und der Selbstwert hilft mir, mich auch anzupassen und einen Wert dafür zu entwickeln. Er muss eine gewisse Flexibilität haben, weil wenn ich mich nicht auf eine gewisse Art und Weise anpasse, dann werde ich eventuell ausgestoßen. Und das ist eine Funktion des Selbstwerts, ne? Mich anpassen zu können, mich an verschiedene Umwelten, an verschiedene Anforderungen, an verschiedene Menschen anpassen zu können und da eine Bindung herzustellen und eine Sicherheit.
Was wieder darum passt, dieser oft fehlübersetzte Satz, Survival of the fittest, heißt ja nicht Überleben des Stärksten, sondern des Anpassungsfähigsten.
Ganz genau.
Und genau das ist es ja, dass ich mich in verschiedenen, also ob es jetzt Subsysteme sind in Deutschland, du hast eben Nachbarin genannt, die Firma, die Kita, die irgendwas. Ich bin ja jemand, der auf der Welt irgendwie mehr im Ausland als in Deutschland gelebt hat. Also mich dann verschiedenen Kulturen entsprechend anzupassen. Genau, also das ist, glaube ich, eine unglaublich wichtige Gabe, mit oder ohne Selbstwert, sich einfach nicht um sich selber aufzugeben, das Rückgrat zu brechen, aber um selber sich selbst zu bleiben, seinen Kern zu haben und trotzdem so eine gewisse Flexibilität zu haben, wie ich mich in welcher Kultur, ob es jetzt Unternehmenskultur oder jetzt wirklich länderspezifische Kulturen ist, ja, anzupassen.
Ganz genau.
Ich würde sagen, einfügen. Ich würde nicht sagen, anpassen, weil wenn ich eine Nase bin, bleibe ich halt die Langnase. Aber es ist eine Frage, wie nehme ich die Rolle an?
Und absolut.
Das ist, deswegen würde ich es eigentlich beeinfügen, also anpassen.
Genau, und das wäre ja auch in deinem Beispiel, wo du sagst, auf einmal ändern sich die Hierarchien, dass ich da mitgehen kann, weil jetzt eine andere Hierarchie plötzlich sinnvoller ist, weil jetzt jemand anders, es gibt Situationen, das ist halt wichtig, ne? Dass es jetzt meritokratisch, dass es jetzt nach einer anderen Kompetenz geht und das auch akzeptieren zu können und da zu gucken, wo bin ich. Also das heißt, die Grundfunktion des Selbstwert ist, dass er adaptiv ist und unser Überleben sichert. Dann haben wir so Geschichten wie zum Beispiel, und da kann ich jetzt nur auf die Folge vorher verweisen, wo wir das Modell klargestellt haben oder erläutert haben. Ein Teil des Selbstwertes ist ja auch die Selbstakzeptanz. Und auch hier ist es so, dass ganz viele kommen und sagen, also ich will jetzt 100% Selbstakzeptanz. Wenn ich 100% Selbstakzeptanz habe, wenn ich denke, alles super, ich habe jemanden umgebracht, ich bin super, kein Problem, muss mich nicht in Frage stellen, so nach dem Motto, ne? Wo kämen wir da hin? Also jemand mit 100% Selbstakzeptanz, der hinterfragt sich nicht, der wird sich auch nicht weiterentwickeln. Und das heißt auch hier, der Selbstwert hat eine Funktion, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir uns hinterfragen, dass wir einen kritischen Blick auf uns haben. Und das ist ganz, ganz wichtig für unsere Entwicklung. Das sollten wir auf keinen Fall drauf verzichten. Wer hätte Lust auf einen Menschen, der eine 100% Selbstakzeptanz hat? Hat keiner Lust drauf. Wir würden vereinsamen, weil wir unerträglich wären im Kontakt. Und das heißt auch hier, eine weitere Funktion vom Selbstwert ist, dass er in Interaktionen dafür sorgt, wenn wir zwar jetzt miteinander zu tun haben, Timo, wie würde das aussehen, wenn mir völlig egal wäre, ob ich einen Wert für dich habe und dir völlig egal wäre, ob du einen Wert für mich hast. Wir wären total asozial. Das heißt, der Selbstwert fungiert auch so, dass wir in Interaktionen immer versuchen, einen Wert für den anderen zu haben und das ist total hilfreich und gut für uns wechselseitig und in den Interaktionen, die wir haben. Weiterhin ist es so, wenn wir uns noch weitere Aspekte dieses Selbstwertmodells angucken, nämlich die Selbstwirksamkeit und die Fähigkeitenpräsenz. Unser Selbstwert erhöht sich, wenn wir einen Erfolg haben, wenn wir was geschafft haben. Und es ist eine Belohnung für uns, die dazu führt, dass wir das erreichen wollen. Also jede Belohnung, jedes positive Gefühl führt ja dazu, zum einen, dass Dopamin ausgeschüttet wird und wir lernfähiger sind und zum anderen, dass wir dieses Gefühl wieder erreichen wollen. Das heißt, jedes positive Erleben führt dazu, ist eigentlich dazu da, dass unser Verhalten, das jetzt erfolgreich war, wir besser behalten können, Dopamin, und dass wir es wiederholen wollen und dass es somit etabliert und wir es uns antrainieren und im Alltag etablieren bestenfalls. Und das heißt, der Selbstwert und die Belohnungsfunktion, die es hat, wenn wir einen Erfolg haben, führt auch dazu, dass wir überhaupt die Motivation haben, unsere Fähigkeiten zu entdecken und sie weiterzuentwickeln. Und auch das ist total wichtig. Wir wären sonst total faul. Ja, wozu sollten wir das machen? Und viel an Weiterentwicklung ist halt auch wirklich anstrengend. Das heißt, da müssen wir wirklich eine relevante Belohnung bekommen oder ein unangenehmes Gefühl, wenn es nicht klappt. Sonst würden wir es nicht angehen. Und eine letzte, ich glaube aber auch sehr, sehr wichtige Funktion vom Selbstwert ist, wenn wir auf unseren fünften Faktor gehen, nämlich die Systemdynamiken, die auf den Selbstwert einen Einfluss haben, ist, dass meiner Ansicht nach der Selbstwert auch Systeme strukturiert. Also man kann sich jetzt vorstellen, ne? Also alle hätten Selbstwert wie Trump und würden aufeinander knallen. Was würde passieren? Mord und Totschlag. Der Selbstwert führt dazu, wir finden uns in einer Gruppe zusammen und die Gruppe findet sich in ihrer Hierarchie, ohne dass es ständig ausgehandelt werden muss. Ne? Genau, und ich glaube, das sind ganz wichtige Funktionen. Das soll nicht heißen, dass man jetzt sagen soll, aus Sie haben schlechten Selbstwert, ist doch egal, tolle Funktion. Wir müssen immer gucken, ist es hilfreich, zahlen Sie einen zu hohen Preis, überkompensieren Sie irgendwo und so weiter. Da haben wir letzte Stunde auch schon viel, oder Stunde sage ich jetzt schon, letzte Folge viel zu gesagt. Aber ich glaube, so von den Grundfunktionen her kann man es so verstehen. Und dann gibt es natürlich immer ein zu viel und ein zu wenig. Ne? Und dann kommen die Leute und sagen, hier habe ich einen Leidensdruck oder hier erreiche ich meine Ziele nicht. Das wäre vielleicht ein Schlüssel, können wir daran arbeiten. Mhm. Aber von den Grundfunktionen her finde ich das total wichtig, sich das anzugucken und nicht einfach zu sagen, ich will unabhängig von allem werden, ich will einen stabilen Selbstwert immer auf 10 haben oder sowas. Ne? Das halte ich für sehr unrealistisch und nicht sinnvoll.
Frage? Also erstmal danke für die tolle Beschreibung. Ich stelle mir das gerade vor, wie so ein diese 5 Ebenen, wo ich so einen Regler habe, von, keine Ahnung, minus 10 bis plus 10, wo du sagst, das eine Extrem ist nicht gesund, das andere Extrem auch nicht. Muss auch nicht immer genau die Mitte sein, aber irgendwo dazwischen ist es dann. Ich bin sicher, dass sich das im Laufe des Lebens verändert, vielleicht durch ein Coaching, eine Therapie verändert, durch gewisse Meilensteine, positive, negative Ereignisse, die man so erlebt, wo natürlich auch kontextabhängig ist.
Auf jeden Fall.
Wenn man gerade unterwegs ist. Meine Frage an dich jetzt, wenn jetzt zwei Menschen ganz eng miteinander zu tun haben. Sei es jetzt in einer Beziehung oder auch im Business, keine Ahnung. Zwei Leute haben eine Firma gegründet oder sind Geschäftsführer auf Augenhöhe etc. Würdest du sagen, wenn der eine dann mehr in Richtung plus 10 geht, dass das bei dem einen automatisch weniger geht oder dass es sich dann parallel verhält oder dass es komplett
ist unterschiedlich losgelöst davon unterschiedlichen, ist? Also es ist unterschiedlich in unterschiedlichen Systemen. Und ich mache das zum Beispiel, wenn ich Aufstellungen mache und das Thema Selbstwert eine große Rolle spielt, dann mache ich es so, dass wir den Selbstwert bei jedem Systemmitglied sozusagen symbolisieren. Also wenn ich es mit Symbolen mache, ne, wenn wir jetzt diese Holzpuppen haben, ne, dann habe ich kleine Plättchen und dann sage ich immer, okay, diese Person, welchen Selbstwert hat die? Und wenn die einen Selbstwert von 8 hat, dann stelle ich die auf 8 Plättchen zum Beispiel. Okay. Ne, dass wir das durch die Höhe
symbolisieren. Also damit sie quasi größer wird dann dadurch. Mhm. Okay.
Genau. Ne? Und es gibt Systeme, da kann bei jemandem ein Plättchen dazukommen und alle freuen sich. Super. Mhm. Und es gibt Systeme, wenn beim Bruder ein Plättchen dazukommt, dann wird es mir weggenommen.
Mhm.
Ja? Also das wäre ein konkurrenzorientiertes System zum Beispiel. Auch in Organisationen. Okay. Ne? Wie geht man damit um? Oder was passiert auch, ne? Zum Beispiel mit Gefühlen wie Neid, wenn bei jemandem der Selbstwert steigt. Ne? Also wird er dann von hinten torpediert, ne? Weil man das nicht haben kann, wenn er auf einmal es dem besser geht, wenn er sich mehr zutraut, dadurch vielleicht auch mehr Erfolg hat, etc. Unterschiedlich.
Schön. Ja, auch spannendes Bild, das wieder zu symbolisieren, weil ich glaube, jetzt haben wir alle Hörer auch so inneres Bild, so zwei Figuren, also ich Playmobil, Holz, vollkommen egal und meine haben diese Plättchen. In meinem inneren Leben waren es jetzt irgendwelche Münzen. Und dann nimmst du dem einen eine weg, setzt dem anderen hin, was du ja gerade bei Geschwistern also total stark hast. Also wir haben ja beide Kinder und wenn du auch nur ein Krümelchen mehr Schokostreusel bei dem einen Nachtisch drauf hast als bei dem anderen, das ist schon geht die Welt ja schon unter. Und das im übertragenen Sinne ändert sich das ja auch nicht. Wenn du später als ich noch angestellt war, war das Thema Dienstwagen so ein großes Ding. Wer hat welches und wer darf wie nah am Gebäude parken und ja. Ich glaube, Menschen ändern sich nicht. Sie werden zwar älter und die Plättchen werden größer, aber so ein paar Dynamiken, die haben wir natürlich immer noch.
Auf jeden Fall.
Was für Tipps möchtest du uns noch oder unseren Hörern noch geben im Coaching, wenn es das Thema Selbstwert aufkommt? Du hast jetzt die Technik mit den Plättchen, Münzen, wie immer, vorgestellt. Gibt es noch eine Technik, die du weitergeben möchtest oder ein paar Tipps, wo du sagst, da bitte unbedingt drauf achten, weil immer die dritte Ebene vergessen wird oder...
Also die Grundidee ist ja, dass man sozusagen guckt, welcher Faktor ist jetzt am relevantesten und dann eine spezifische Technik anwendet. Ne? Also ne, jemand, wo es jetzt um die Fähigkeitenpräsenz geht, der hat vielleicht nicht so viel davon, wenn wir am Grundgefühl arbeiten oder umgekehrt. Ja? Mhm. Also dass wir wirklich immer gucken, worum geht's und was wende ich dann an. Ich sag vielleicht mal noch eine Sache, was ich mitgeben will. Wir machen das häufig so, dass wir sagen, wie ist Ihr Selbstwert von 0 bis 10? Habe ich jetzt in den Beispielen auch gemacht. Und dann bleiben wir daran kleben. Dann hat unser Klient vielleicht mal gesagt 7 oder sowas. So, dann gehen wir jetzt die ganze Zeit mit der Idee von einer 7 durch den Prozess und denken, da muss jetzt auf eine 8 kommen. Da wäre mein Tipp, in der Selbstwertdiagnostik habe ich was entwickelt und zwar, dass wir diese 5 Faktoren aus dem Modell nehmen: Grundgefühl, Selbstakzeptanz, Selbstwirksamkeit, Fähigkeiten, Präsenz und System. Und es ist wie so ein Spinnennetz aufgebaut, ne? Also hat praktisch 5 Balken für jeden Faktor 1 und dann haben wir von 0 bis 10, das ist so ein Kreis. Mhm. Und dass wir dann beim Selbstwert wirklich gucken, in der Situation, wie ist da Ihr Grundgefühl, wie ist die Selbstakzeptanz, dies, das, jenes. Und es ist praktisch wie so ein, ja, wie so ein Modul oder wie so ein Bild. Ja, wie ein Profil. Und dann mache ich das in der Selbstwertdiagnostik auch so, dass wir uns verschiedene Situationen oder verschiedene Systeme vornehmen und gucken, wie unterschiedlich ist der denn da. Und da hat man schon ganz viele Informationen drin. Welcher Faktor bleibt relativ stabil? Welcher ändert sich? Wie stark? Etc. Was nimmt darauf Einfluss? Aber auch so Geschichten, je nachdem, in welchem Zustand ich bin. Bin ich gesund, komme vom Sport, habe mich gut versorgt, ne, dann ist mein Selbstwert ein anderer, als wenn ich körperlich gerade runter bin, zum Beispiel.
Ganz klar. Als du eben gesagt hast, hier, wo bist du auf der Skala von 1 bis 10, hat mich das erinnert an das so ein ganz einfache, wenn unsere Hörer alle kennen, Coaching auf der Skala. Wo bist du gerade mit deinem Thema? Ich bin bei einer 7, wo möchtest du hin? 10 braucht nicht sein, aber 9 wäre schon schön. Was brauchst du, auf die 8 zu kommen? Ob man jetzt da das lösungsfokussierte Coaching mit einer Wunderfrage ergänzt oder einfach nur fragt, was brauchst du für den nächsten Schritt? Ist das da so eine Technik, dass wenn du jetzt diese 5 Ebenen hast und die jeweilige Skala kennst, dass du dann mit dem Klienten besprichst, wo ist es gut, wie es ist und wo möchtest du weiter und dann über die Skalierung gehst oder hast du dann wirklich für
Kannst
jede
du
Ebene deine
machen.
Einzelnen Techniken?
Also ich habe für jede Ebene einzelne Techniken, dass wir gucken, was müsste passieren, damit sie jetzt dahin kommen, damit sie dahin kommen. Aber da es ja sozusagen schon skaliert ist, bietet sich hier natürlich auch an, das zu nutzen, ne? Dass man sagt, okay, in der Situation, wie möchten Sie sich denn fühlen, um Ihr Ziel zu erreichen? Welchen Selbstwert bräuchten Sie? Und dann zum Beispiel ganz klassisch mit Skalierungstechniken, woran würden, ne, was wäre der Unterschied zwischen einer 5 und einer 6? Wie würden, ne, und wie kommen Sie dann dahin, etc.?
Genau, was wäre der erste Schritt? Genau. Okay.
Genau, bietet sich an.
Das heißt, das eine wäre so ein Grobüberblick, die fünf Ebenen vorstellen, gucken, verorten, wo sieht er sich. Wäre auch spannend, eine systemische Frage. Und wo sieht Ihre Partnerin Sie oder Ihr Kollege
Alles
oder
möglich.
Irgendwas? Und dann eben zu schauen, an welchen Ebenen wollen wir arbeiten, ob jetzt mit den speziellen Techniken oder mit einer allgemeinen Technik. Okay, habe ich verstanden?
Genau, also gibt viele Möglichkeiten anzuknüpfen. Der Tipp hier ist sozusagen zu sagen, es ist oft hilfreich, den Selbstwert differenzierter anzugucken und die Flexibilität mit einzubeziehen und nicht einmal zu fragen und dabei zu bleiben.
Na klar, dafür sind wir Systemiker und wissen, dass alles Außeneinflüsse hat und sich immer verändern kann.
Genau.
Großartig. Dann darf ich, dass unsere Hörer genauso begeistert sind über die Einblicke, die du uns gegeben hast und die ganzen Anwendungen. Und den Link zu weiteren Informationen zu deinem wunderbaren Selbstwertmodell schreiben wir euch natürlich unten noch immer dazu. Danke euch fürs Zuhören. Danke dir, liebe Frau.
Ich danke dir.